The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 8. April.
Den Frieden eines freien Europas und einer freien Republik zu schützen, das ist das Ziel der Politik.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor gut einer Woche mit seiner ganz persönlichen Osterbotschaft. Früher musste man noch mit Gummistiefel und transparent bewaffnet raus zum Ostermarsch für den Frieden. Heute gibt es ja ganz bequem Social Media.
Frieden bedeutet Arbeit. Frieden ist eine Aufgabe, die Diplomatie und Aussöhnung einschließt, aber Naivität ausschließt. Handeln wir in diesem Sinne, werden wir schutzfähig.
Reden, das kann er, der Robert Habeck. In seinem Ostervideo trifft er den Ton, genau wie auch in dem mittlerweile 1 Million Mal angeschauten Video nach dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel.
Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar: Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.
Das war die Ansprache, die Olaf Scholz wegen seiner etwas, sagen wir steifen, oft unkommunikativen Persönlichkeit nicht in der Lage war zu halten. Robert Habeck ist nicht nur unser Wirtschafts- und unser Klimaminister, sondern auch der Vizekanzler der Bundesrepublik. Und das Vize würde er zumindest gerne mal streichen. Er will als Kanzlerkandidat der Grünen antreten. Momentan, das beflügelt ihn, macht er einiges richtig. Da, wo er die meiste Schelte bekommt, nämlich seitens der Wirtschaft, geht er auf Kuschelkurs und streichelt die geschundenen Seelen, wie kürzlich auf dem Zukunftstag des deutschen Mittelstandes.
Und insofern ist nicht ganz richtig, meine ich, dass Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Es ist auch das Herz und der Puls der deutschen Wirtschaft. Und wenn der Mittelstand aufhört zu schlagen, dann bleibt das Herz der Wirtschaft und am Ende des Landes stehen.
Nun also ist der Mann auch noch Seelenmasseur der deutschen Wirtschaft. Erst kürzlich war er auch international unterwegs. Das gehört für einen Kanzlerkandidaten dazu. Ausflug in die USA.
Ziemlich voller Terminkalender für Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seiner USA-Reise. Treffen mit dem UN-Generalsekretär Guterres.
Robert Habeck tut dies alles mit der einen Absicht. Spätestens in einem halben Jahr wird in seiner Partei nämlich die Frage gestellt, wer soll eigentlich offiziell Kanzlerkandidat werden? Ich, das ist Habecks Antwort. Und was sagt die Partei und was sagt die Außenministerin, die ja beim letzten Mal die Kanzlerkandidatin der Grünen war? Das wollte ich von unserem politischen Korrespondenten, von Thorsten Denkler aus dem Pionier-Hauptstadt-Team, wissen.
Also erstmal muss man ja sagen, dass noch nichts entschieden ist. Das werden die Grünen wahrscheinlich erst im Herbst machen. Aber Robert Habeck hat auch schon auf dem letzten Parteitag der Grünen in Karlsruhe mit einer sehr, sehr fulminanten Rede klargemacht, dass er dann einen Anspruch hat und dass er die Ambition hat, dieses Amt auszuführen. Und auch die Kandidatur für sich beansprucht. Was ich aus dem Lager von Baerbock höre, ist eigentlich, dass sie damit auch klar ist, sie hat ihre Chance gehabt, die hat sie nicht genutzt. Und wie es immer wieder heißt, sie sei im Amt der Außenministerin sehr happy und sehr glücklich. Und wenn es für eine neue Regierung reicht, wo sie dieses Amt auch wieder bekommen kann, wunderbar für sie.
Okay, also der Weg scheint frei zu sein für Robert Habeck, zumindest mal innerparteilich. Er kann also diese Position besetzen. Aber damit ist man Kanzlerkandidat der Grünen, aber noch nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik. Die Kirche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehört ins Dorf. Und in den aktuellen Umfragen liegen die Grünen zwischen 13% und 15%. Damit auf Platz 3 hinter CDU, CSU und AfD und auch nur gleichauf mit der SPD. Also, der ärgste Gegner von Robert Habeck ist nicht Annalena Baerbock, sondern ist derzeit die Mathematik. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Bodo Hombach, der unter Gerhard Schröder Kanzleramtsminister in Bonn war. Wie schaut Bodo Hombach zum 80. Geburtstag auf seinen ehemaligen Chef und auf dessen Lebensleistung?
Nehmen wir mal den Amtseid. Die Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren Schaden von ihm, wenn und Verfassung und Recht wahren. Also den hat er erfüllt.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York schaut auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten in den USA. Und dann sind wir begeistert heute Morgen. Wir sind begeistert von der Mitmenschlichkeit eines amerikanischen Restaurantbesitzers, der mehrere hundert Meilen fuhr, um einem Gast sein allerletztes Mal zu servieren. Gerhard Schröder wurde gestern 80 Jahre alt. Dieser Mann war und ist für viele Dinge bekannt, unter anderem für seine Nähe zum Volk durch die kecken und manchmal flapsigen Sprüche.
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Seine maßgeblichen Entscheidungen in der Rolle als Friedenskanzler sind unvergessen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Welt steht am Vorabend deines Krieges. Meine Frage war und ist: Rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges, der Tausenden von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern den sicheren Tod bringen wird? Meine Antwort in diesem Fall war und ist nein.
Und dann natürlich sein Meisterstück, die Agenda 2010, Schröder vor dem Deutschen Bundestag.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Manch einer feiert Schröder, andere halten eher weniger von ihm, wie zum Beispiel Markus Söder von der konservativen Konkurrenz.
Wir haben einen Altkanzler, der, das muss man wirklich sagen, normalerweise sollte man es nicht tun, aber wenn man ihn im Fernsehen sieht, ein sturer, alter, skurriler Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen Deutschlands.
Nun, mit alt liegt Söder nicht ganz falsch. Schröder feierte ja schließlich, wie gesagt, seinen 80. Geburtstag. Aber der Mann wirkt fit wie ein Turnschuh. Er spielt ja auch immer noch aktiv Golf, wie wir vom Instagram-Account seiner Frau wissen. Ruhig steht es um den Altkanzler also ganz gewiss nicht. Wie auch, es liegt in seiner Natur, in seinem widersprüchlichen Wesen, keine Ruhe zu geben. Er scheint die Ruhe zu hassen. Einst hoch respektiert ist er heute eine Figur von Kontroversen auf dem politischen Parkett, besonders aufgrund seiner Beziehung zum russischen Präsidenten Putin. Wir haben deshalb Bodo Hombach zum Telefoninterview eingeladen. Der ehemalige Kanzleramtsminister und Minister für besondere Aufgaben unter Gerhard Schröder war auch sein Wahlkampfberater und pflegt immer noch engen Kontakt und hat natürlich gestern auch zum Ehrentag gratuliert. Wie diese Gratulation genau ausgesehen hat, das verrät uns Bodo Hombach jetzt. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Herr Hombach.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Viele der heutigen Würdenträger der SPD wünschen sich ja zum 80. Geburtstag ihres ehemaligen Parteichefs und Bundeskanzler dessen möglichst schnellen Austritt aus der SPD. Was denken Sie darüber?
Ich habe in meiner heutigen Gratulation, nachdem ich gelesen habe, was andere über das Ereignis sagen, eine Anekdote meiner Großmutter ihm mitgeteilt. Die hat mich bei einem schweren Regen mal mit den Worten getröstet: Du, das meiste geht daneben. Also Undank ist der übliche Parteienlohn, das weiß man. Und in die Hand, die einen gefüttert hat und sprich, die einen ins Mandat gebracht hat, da beißen gerade die Sozis mit Genuss rein, die von den Listen kommen und keine Direktwahlchance hatten. Also das ist zwar eklig, aber nicht neu, das kennt man. Und solche Bissnarben sind für mich Ehrennarben. Und Schröder, der ist damit übersät. Aber für mich ist klar, das ist ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Basta.
Basta, sagen Sie. Ich meine, die Kritik richtet sich ja heutzutage weniger gegen die Agenda 2010, über die sprechen wir gleich noch, sondern richtet sich über die Freundschaft mit Putin und auch, dass er zu dieser Freundschaft hält und nicht ihr abschwört. Denken Sie, dass das für einen ehemaligen Bundeskanzler okay geht? Oder würden Sie sagen, da geht Ihr Freund Gerhard Schröder zu weit, vor allem in dieser Unverbrüchlichkeit?
Na, der Kreml-Chef hatte die herumliegende Büchse der Pandora geöffnet und die apokalyptischen Reiter jetzt durch die Gegend gejagt. Wieder einmal, da stimme ich mit Gerhard Schröder überein, ist jetzt rationale Diplomatie gefragt. Meinetwegen à la Henry Kissinger und dessen Pragmatismus. Bezogen auf das, was man von Schröder verlangt, den Teufel abzuschwören, das ist so ein Ritual aus der Hexenverbrennung, das ist eine Symbolhandlung. Natürlich irrt Gerhard Schröder aus meiner Sicht, wenn er die Wirkung von Taten und Worten, die aus dieser Beziehung kommt, nicht abwägt. Das habe ich ihm gegenüber schon deutlicher formuliert. Aber es ist ja erlaubt, sich außer Diensten zu irren. Es ist ein freies Land. Meine Empörung über diesen Autokraten Putin, der sich so als Verstrecker der unverstandenen Geschichte fühlt und was ungeheure Opfer fördert und am Dritten Weltkrieg herumzüngelt, das erklärt sich von selbst. Aber die Freundschaft von Schröder zur Komplizenschaft umzudeuten, das hat der bedeutende Kanzler unserer Republik nicht verdient. Aber das hat ihn von der Bühne genommen und das finde ich schade.
Ist das unwiderruflich eigentlich, würden Sie sagen, dieser Reputationsschaden? Oder gibt es da einen Weg raus, auch wenn er den Weg raus im Moment nicht gewählt hat? Haben Sie ihm dazu geraten, dort einen Rückwärtsgang einzulegen?
Naja, was ich ihm rate, das ist, glaube ich, umso wirkungsvoller, je persönlicher es ist. Aber möglicherweise wird man erkennen, dass die Rituale, die Denke, auch die Sprache der Vorkriegszeit, die gegenwärtig ja diese Vorkriegszeit herbeipolitisiert, herbeisendet und schreibt, dass das nicht am Ende die Lösung ist. Ernsthafte Politik beginnt, wenn die Intentionen und Interessen verschiedener Gruppen aufeinandertreffen. Das gilt für unser Land und für die ganze Welt. Und die Interessen muss man mindestens kennen, mit den eigenen abgleichen und vielleicht sogar berücksichtigen. Man muss auf jeden Fall reden. Und auch gerade mit denen, deren Ansichten man nicht teilt. Das ist aus meiner Sicht nicht Schwäche und Unterwerfung. Es ist aus Kriegsleid gewachsene zivilisatorische Tugend. Nach dem 30-jährigen Krieg, als wir uns fast zu 50% in Europa umgebracht haben, hat man erkannt, dass es klug ist, auch mit denen zu reden, die man eigentlich hasst. Und das war eine neue politische Technik, die nannte man Diplomatie. Die allein selig machende Wahrheit ist immer nur der Irrtum ihrer Verkünder. Und wenn wir das nicht mehr wissen, dann verharren wir in der Vorkriegszeit. Und das ist, wenn Mächtige die Überzeugung propagieren, ihre Moral sei die einzig wahre. Und was ist daran falsch, darüber nachzudenken, wie man einen Krieg, der begonnen hat, irgendwann beendet?
Gerhard Schröder ist ja mehr als Wladimir Putin. Deswegen lassen Sie uns über seine Kanzlerschaft sprechen. Sie waren nicht nur sein Kanzleramtsminister in den Bonner Jahren, sondern auch sein Ideen- und Stichwortgeber, Stichwort Neue Mitte. Was Sie für ihn waren, ist mir klar, aber was war er für Sie? Wie war er als Ihr Chef zum Beispiel?
Also ich kenne den heutigen Jubilar.
Ja.
Als jemanden, der Widerspruch nicht als Untreue deutete. Ich erinnere ihn als jemanden, der es liebte, aus Widerspruch und Disput bessere Erkenntnisse zu gewinnen. Für mich persönlich wäre auch jemand, der autokratische Gefolgschaft einfordert, jemand, der Treue nicht verdient hätte. Dem würde ich nicht posthum gratulieren. Also Schröder war jemand, der mit einem ganz großen Instinkt es verstanden hat, was in der richtigen Zeit gesagt und getan werden müssen. Sein Einstieg in den damaligen Wahlkampf: Wir machen nicht alles anders, aber vieles besser. Wir machen nicht alles anders, war seine Souveränität, und vieles besser war sein Selbstbewusstsein. Das war ein Mann voller Toleranz und gepaart mit Realismus. Also der war der immer der Ansicht, andere könnten auch Recht haben und Recht bekommen. Und von daher war er ein ganz, ganz angenehmer Partner, mit dem man Gedanken entwickeln und wo man sich anschließend freuen konnte, dass er einen Weg gefunden hat, sie umzusetzen, Leute mit auf den Weg zu nehmen. Wenn ich überlege, was wir heute brauchen, wenn ich aufzählen müsste, welchen Typus Politiker mit welchen Eigenschaften ich heute erwarten würde, dann wäre die Liste derer, denen ich das zutraue, nicht sehr groß. Aber bei vielen Punkten würde ich sagen, da kann er sich melden. Und nehmen wir mal den Amtseid. Die Kraft, dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen, mehren Schaden von ihm wenden und Verfassung und Recht wahren. Also den hat er erfüllt.
Ja, ich glaube, in seiner Zeit ist das unstrittig. Dennoch hat die SPD sich ja auch inhaltlich von dem Konzept der neuen Mitte abgewandt und sich eigentlich der alten, ich sag mal, Arbeiterklasse, den absteigenden Teil der Gesellschaft wieder ins Zentrum gerückt, denen geholfen werden muss, aber weniger denen, die in der Mitte sind und die vielleicht höher und auch in die Elite aufsteigen wollen. Warum, Herr Umbach, kam es zu dieser Abkehr vom Konzept der neuen Mitte, das ja mit der Hoffnung eines dritten Weges verbunden war?
Naja, Sie beschreiben die Situation analytisch wie so vieles natürlich korrekt. Und die Wirkung dessen, was Sie beschreiben, kann man ja an den jetzigen Wahlergebnissen und an den Werten ablesen. Die Sozialdemokratie, die wir damals gelebt haben, war für alle ein Aufstiegsversprechen. Ein Aufstiegsversprechen durch fördernde Bildungspolitik, ein Aufstiegsversprechen durch Partizipation und vernünftige Mitwirkung, also auch durch all diese Elemente.
Dass Sie und Schröder ja auch persönlich verkörpert haben mit Ihrem Aufstieg über den zweiten Bildungsweg.
Ja, das ist auch bis heute meine Bindung an die Sozialdemokratie, bei der ich einen satzungsgemäßen Beitrag leiste. Und es ist Gerhard Schröder, der mir, wenn ich hadere, am Telefon sagt, du, wir bleiben, wir lassen uns dann nicht verdrängen. Jawohl, das ist ein Stück der alten Bindung. Wir wussten damals, dass der Staat da, wo er fördert, auch fordern darf.
Muss.
Und ja, Sie haben recht, aus meiner Sicht auch muss. Und ich nehme an, dass eine Sozialdemokratie, die wieder eine Rolle spielen möchte in dem so relevanten Thema Sozialpolitik der Zukunft, neue stellen sich ja nun drängende Fragen auch der Refinanzierung in Zukunft und der Wirtschaftspolitik, die wird nicht daran vorbeikommen, über diese Punkte erneut nachzudenken, wo sie steht.
Aber nichts deutet darauf hin, Herr Umbach, dass die SPD diesem Ruf im Moment jedenfalls folgen wird. Warum, muss man sich ja fragen, selbst als Gerhard Schröder de facto abgewählt wurde, hat er ungefähr das Doppelte an Stimmen geholt, was die heutige Scholz-SPD auf die Waage bringt. Warum lässt die SPD diesen Niedergang, auch diesen demoskopischen Niedergang, wahrscheinlich 5%-Hürde bei zwei ostdeutschen Bundesländern in Frage gestellt? Warum lässt sie das mit sich geschehen, ohne eine solche Debatte überhaupt zu führen?
Das, was ich vom letzten Parteitag gehört habe, lässt mich daran zweifeln, dass man diese Art der Selbsterkenntnis und diesen Blick in die Realität hat oder will. Aber was wir jetzt bräuchten, um erfolgreicher zu sein, wären Außenpolitiker, die Bündnistreu, sehr europäisch, selbstbewusst, aber die den Machtmenschen hinter Zwiebeltüren, Pagodendächern und Rosengärten aufrecht gegenüberstehen, illusionsarm und realitätssüchtig sind, aber die einen Punkt und einen Standpunkt markieren, von dem die Menschen sehen, jawohl, das dient europäischem und auch unserem Interesse. Wir brauchen Wirtschaftspolitiker, die erklären können, dass man erst erwirtschaften muss, was man auch verteilen will. Das geht gar nicht anders. Und Sozialpolitiker, die uns vermitteln, dass man das Nötigste und das nur fordern darf, wenn man das Mögliche selber einbringt. Also, aber auch in der Innenpolitik. Also, wir brauchen Innenpolitiker, die Sicherheit als Bürgerrecht verstehen und durchsetzen. Und vor allen Dingen, ich suche und warte auf jemanden, dem man glaubt, wenn er sagt, erst das Land, dann die Partei. Und hinzu kommt noch, je mehr wir Abgeordnete haben, die nur von den Listen kommen, umso mehr verschwindet die Nähe zum Bürger. Denn wenn man deren Solidarität und Gerechtigkeitsverständnis nicht unmittelbar aus Gesprächen kennt, dann ist man eben abstrakt verwirrt. Also da kommt vieles zusammen. Die To-Do-Liste für eine erfolgreich werdende Partei ist lang. Ich schließe nicht aus, dass es Besinnung gibt. Hier in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen erlebe ich bei jungen Sozialdemokraten, dass es diese Art der Nachdenklichkeit gibt. Was ist eigentlich passiert? Warum sind wir gelandet, wo wir gelandet sind? Und was müsste wieder passieren, dass wir unsere Situation verbessern. Also Nachdenkliche erlebe ich schon.
Also wir erleben beides, die Nachdenklichkeit und die abstrakte Verwirrtheit, von der Sie gesprochen haben. Ich denke, wir suchen und warten weiter. Und ich bedanke mich heute Morgen für dieses Update über den inneren Zustand der SPD anlässlich des Geburtstages des Altkanzlers. Vielen Dank, Herr Hombach.
Herr Steingart, schönen Dank, schönen Tag, tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß natürlich auch heute Morgen niemand besser als unsere Korrespondentin an der Wall Street, als Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Bevor wir gleich, Anne, die vor uns liegende Börsenwoche mal einsortieren mit den wichtigsten Terminen, lass uns bitte noch einen Blick zurückschauen auf die US-Arbeitsmarktdaten. Die kamen am letzten Freitag und die haben eine ziemliche Beachtung gefunden, oder?
Ja, genau. Und zwar haben die gezeigt, dass es dem Arbeitsmarkt nach wie vor super geht. Im März wurden 303.000 neue Jobs geschaffen. Im Februar waren es noch 270.000. Analysten hatten nur mit rund 200.000 gerechnet. Auch die Arbeitslosenquote fiel, und zwar auf 3,8%. Für die Anleger waren das eigentlich keine guten Nachrichten, weil die hoffen ja auf baldige Zinssenkungen. Die wiederum lassen sich aber nur rechtfertigen, wenn die Wirtschaft lahmt. Und danach sehen die Arbeitsmarktdaten ja echt gar nicht aus. Deshalb fiel auch die Wahrscheinlichkeit an den Märkten, dass es im Juni die erste Zinssenkung gibt, auf 55%. Die Anleger glauben jetzt auch nur noch an 2 Zinssenkungen in diesem Jahr. Und das, obwohl die Notenbank zuletzt noch von 3 Senkungen gesprochen hatte. Trotzdem gab es am Freitag aber einen Plus bei den 3 großen Indizes an der Wall Street. Die Anleger fokussierten sich nämlich mehr auf das Lohnwachstum. Da gab es im März verglichen mit vor einem Jahr nur ein Wachstum von 4,1% nach 4,3% im Februar, also eine Verlangsamung. Insgesamt bleibt es also echt sehr spannend, was das betrifft.
Und dann, Anne, wie angekündigt, jetzt noch ein Blick in die Woche. Was, sag uns, was wird wichtig?
Also diese Woche geht natürlich dieser Krimi um die große Frage, wann es nun endlich die ersten Zinssenkungen gibt, weiter. Diese Woche am Mittwoch kommen die neuen Inflationsdaten von März raus. Und die muss ja fallen, damit die Notenbank mit ihren Zinssenkungen anfangen kann. Experten erwarten, dass die Inflation im März auf 3,1% gefallen ist, nach 3,2% im Februar. Am Mittwoch gibt es außerdem die Protokolle der letzten Notenbanksitzung. Da hoffen sich die Anleger ja auch immer weitere Details zur Strategie der Fed. Abgesehen davon gibt es diese Woche noch Firmen-Events von unter anderem Intel und Google. Da wird KI wieder das bestimmte Thema sein. Und die Berichtssaison vom ersten Quartal geht ganz offiziell los. Und zwar mit Delta Airlines am Mittwoch und dann den Bankenschwergewichten JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und dem Vermögensverwalter BlackRock am Freitag.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein gutherziger Restaurantbesitzer ganze 6 Stunden Auto gefahren ist, um einer sterbenskranken Frau, einer ehemaligen Kundin von ihm, ihren allerletzten Wunsch zu erfüllen. Es war eine dieser Diagnosen, auf die man tatsächlich nicht gewartet hat. Vor 3,5 Jahren bekam die 47-jährige Amerikanerin Heather Bowers eine Diagnose, die man genau eben nicht hören möchte: Krebs. Jetzt, kürzlich, auf ihrem Sterbebett, umgeben von ihren Liebsten, äußerte sie ihren letzten, diesen einen Wunsch. Doch noch einmal ihr Lieblingsessen aus ihrem Lieblingsrestaurant, aus ihrem Lieblingsurlaubsort essen zu können. Und zwar die Schweinefleisch-Grillplatte aus dem Mama Kuans, so heißt das Restaurant, aus dem Mama Kuans von der vorgelagerten Insel Outer Banks in North Carolina. Zwischen Heather, die in Martinsburg in West Virginia lebte, muss man mittlerweile sagen, und der Grillplatte lagen fast 600 Kilometer entfernt. Bei jedem Familienurlaub kehrten sie und ihre Lieben im Mama Kuans mit Blick auf den Nordatlantik ein. Heathers beste Freundin Mary wollte nichts unversucht lassen, um ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Das hat sie im Nachgang auch in einem TV-Interview berichtet.
And I said, what? I knew that it was a long shot.
Obwohl eine Lieferung 600 Meilen entfernt unmöglich schien, rief sie doch in diesem Restaurant an. Und siehe da, die Jungs dort reagierten, und zwar sofort.
She calls me back about 5 o'clock She says, Kevin already has it packed up. He's in the car and he's on his way there.
Der Restaurantbesitzer, Kevin Jerry sein Name, ließ keine Zeit verstreichen und nichts anbrennen. Mit einer frisch zubereiteten Grillplatte schwang sich dieser Kevin Jerry in sein Auto und machte sich auf den Weg zu Heather. Ganze 6 Stunden fuhr er eine, auch für ihn, emotionale Autofahrt, wie er dem Fernsehen mitteilte.
Mamaquan's owner Kevin Sherry says he didn't think twice about making the long drive for a customer in need, although it was hard on him emotionally.
About halfway up, I turned the radio off and had to talk to myself of saying, you can't walk in here like this. You've got to walk in with a little bit of sunshine from the Outer Banks.
Der Restaurantbesitzer hat Heather nicht nur mit ihrem Lieblingsessen beglückt, sondern er brachte, wie er hier ja berichtet hat, auch noch den Sonnenschein der Urlaubsregion mit durch die Tür. Aber vor allem, und deswegen sprechen wir heute Morgen darüber, hat er ihr Menschlichkeit und Nächstenliebe gebracht. Und das können in dieser Welt wir Menschen nicht erst auf dem Todesbett alle gut gebrauchen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Times Square zwar seit genau 120 Jahren seinen Namen trägt, er aber keineswegs immer so ein bewunderns- und sehenswerter Ort gewesen ist. Zu Beginn war dieser Boulevard, der noch Long Acre Square hieß, heute Times Square, bekannt für die Ansiedlung der Stellmacher. Dort wurden also Kutschen gebaut. Die Stellmacher waren die Kutschenbauer. Ab den 1920er Jahren säumten dann Theater, Musicalhäuser, Kabarets diesen Straßenzug. Und auch die New York Times, die berühmte Zeitung, zog dorthin. Sie ist bis heute mit ihrem Sitz dort am Times Square Number One. Und deswegen trägt der Times Square eben seit dem 8. April 1904 auch diesen Namen. Aber mit dem Namen kam bei weitem nicht gleich das Lichtermeer und die Eleganz, wofür heute der Times Square bekannt ist. Im Gegenteil, in den 50ern gab es die ganz große Krise. Mit dem Aufkommen der ersten Fernsehgeräte blieb nämlich das Publikum aus den Theatern fern. Und auch dem Broadway und damit allem, was da am Times Square war, ging es nicht gut. Nach und nach mussten kulturelle Einrichtungen schließen, die Gebäude standen leer. Und was dann kam, waren Bordelle, waren Erotikkinos und an jeder Ecke ein Drogendealer. Es war eine gefährliche Gegend ohne Glamour. Der Times Square brauchte also dringend einen Neuanfang. Und den bekam er dann auch. Mitte der 1980er Jahre wurde beschlossen, dem Platz eine neue Chance zu geben. Es wurde eine eigene Polizei und eine eigene Müllabfuhr, nur für den Times Square gegründet, und der Platz wurde einmal richtig grundsaniert.
The presence of so many theaters built in this spirit, crowded next to hotels, restaurants, shops, amusement parlors, signs and lights, all created in the same spirit, is what makes Times Square an entertainment district and not just a series of theaters around a plaza.
Seitdem beherbergt der Times Square nicht nur die Top-Firmen wie Vogue, Sony, MTV, sondern auch die alten Theater- und Musical-Häuser haben ihren Weg zurückgefunden.
Everything is attractive about Times Square, you know. It's the capital of the world.
Und heute, nach 120 Jahren, leuchtet der Times Square heller denn je zuvor. So hell, dass man ihn sogar aus dem Weltall erkennen kann. Der Times Square ist unter anderem das, was New York so einzigartig macht. The concrete jungle where dreams are made of. Jay-Z mit Empire State of Mind. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, bleiben wir einander gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Corners where we selling rock, Africa been by the shit, home of the hip hop, yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back, for foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act, 8 million stories, out there in the naked, city is a pity, half of y'all won't make it, me I got a plug, special ed, I got it made, if Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade, 3 dice CeeLo, 3 card Marley, Labor Day parade, rest in peace Bob Marley, Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Hey.